Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit der Zukunft und den schlauen Köpfen, die daran arbeiten. Mein Name ist Jakob Steinschern und ich bringe euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer Österreichs und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Jurys antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes dann an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Bewirb dich jetzt unter www.glaubandich-challenge.at. Eine der wichtigsten Fähigkeiten für junge Menschen ist das Programmieren, aber wie lernen Kinder das eigentlich am besten? Anna Jarocka ist die Gründerin von Robo Wunderkind, einem Startup aus Österreich, das Kindern mit Hilfe von Spielzeugrobotern beibringt, wie Coden funktioniert. Und ich habe jetzt Anna im Podcast zu Gast. Hallo Anna.
Hallo Jakob.
Genau, ich habe es kurz anklingen lassen. Robo Wunderkind, wie der Name schon sagt, verkauft Roboter und mit denen können Kinder auf spielerische Art und Weise das Programmieren lernen. Aber erklär mal in deinen eigenen Worten, wie funktioniert Robo Wunderkind?
Robo Wunderkind ist ein Roboterbaukastensystem, mit dem Kinder ihre eigenen Roboter bauen und programmieren können. Und eigentlich, es geht uns in erster Linie nicht ums Programmieren. Wir finden, das ist ganz, ganz spannende Fähigkeit, aber eigentlich Programmieren ist eine super Möglichkeit für Kinder, ihre Kreativität auszuleben mit Hilfe von modernen Technologien und auch ihre kognitive Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Also deswegen für uns ist das Endziel nicht, dass alle Kinder Programmierer werden, sondern für uns ist das ein Anliegen, Kindern die Möglichkeit zu geben, die Technologie auf freundliche Art und Weise zu erleben und auch zu erleben, wie man mit Technologie eigene Kreativität ausleben kann.
Ich habe es ja selbst sogar schon mal probiert mit zwei Kindern, die waren relativ begeistert von diesem Spielzeug. Es hat für mich ausgesehen wie überdimensionales Lego. Wie würdest du die Hardware beschreiben, die ihr da an Kinder, an Eltern, an Schulen verkauft?
Ja, grundsätzlich, Lego war sicher eine Inspiration für uns und wir wollten einfach das Roboter bauen so zu vereinfachen, dass man das Gefühl hat, man spielt mit Lego und dass es genauso leicht ist, einen Roboter zu bauen, wie mit Lego-Bausteinen etwas zu bauen. Und was wir anders machen oder was eigentlich der USP ist, dass wir nehmen die modernste Technik und verbauen sie in sehr kinderfreundliche Bausteine. Sie sind farbig, sie kommen sehr gut bei Kindern an, also es ist etwas, wovon sie sich nicht schrecken. Und wir entwickeln weiter die technischen Möglichkeiten von dem Roboter, entwickeln weitere Module. Zum Beispiel, wir haben letztes Jahr eine LED-Matrix lanciert und entwickeln jetzt noch ein paar Module, die noch eine Überraschung sein werden. Ja, aber also es ist, das Bauen ist ein Teil von dem, das andere ist Programmieren. Und wo wir jetzt eigentlich verstärkt eingehen, ist auch, wie man unterstützt das heißt auf Englisch Learning Journey. Also wie kann man Kinder dabei unterstützen, dass sie die Möglichkeiten von dem Roboter entdecken und eben möglichst viele Projekte damit bauen. Und das ist die Content. Und wir fokussieren uns derzeit auch auf die Weiterentwicklung von dem Content, das wir mitliefern mit dem Roboter und Apps.
Ihr arbeitet seit mehreren Jahren ziemlich hart an Robo Wunderkind. Wie weit seid ihr in dieser Zeit gekommen? Wie viele hunderte, tausende Kinder spielen und lernen mit Robo Wunderkind mittlerweile?
Ja, also wir haben insgesamt über 15.000 Roboter verkauft und also wenn man ausrechnen, es ist, weil wir verkaufen an Schulen und an Haushalte und es sind über 8.000 auch Haushalte, die mit Robo Wunderkind gespielt haben und wenn man den zweite Hälfte mitrechnet, wie viele Kinder dann in Berührung mit Robo Wunderkind in eine Schule gekommen sind, dann sind das eigentlich schon über 100.000 Kinder. Und es ist für uns natürlich über Verkauf an Schulen erreicht man mehr Kinder. Aber vor allem in den letzten Monaten und im letzten Jahr ist der Schulbetrieb wirklich ins Stocken gekommen. Und da fokussieren wir uns eigentlich jetzt auf Verkauf an private Haushalte.
Das wäre natürlich auch eine meiner Fragen gewesen, wie hat sich diese Corona-Krise auf euch ausgewirkt? Man könnte auch meinen, dass so ein Robo-Wunderkind zu Hause im Homeschooling eingesetzt wird und den Eltern vielleicht auch ein bisschen Freiraum gibt, wenn die Kinder mal beschäftigt sind ein paar Stunden mit dem Teil.
Ja, das haben wir auf jeden Fall gesehen, dass Interesse stark gestiegen ist und dass auch die bestehenden Kunden viel mehr mit Robo-Wunderkind gespielt haben in schulfreier Zeit. Und der Verkauf an Schulen geht derzeit eher zäh, weil grundsätzlich Schulen sie haben vor allem in Deutschland und Österreich, sie sind sehr überfordert mit der Situation. Aber auf anderer Seite, man hat, ich glaube, was immer, weil jede Krise hat auch positive Seiten. Und die positive Seite von dieser Krise war, dass es allen sehr klar geworden ist, was uns schon davor klar war, dass die Schulen sehr stark nicht digitalisiert sind und dass es sehr starker Nachholbedarf ist. Also deswegen, wir merken jetzt, wir sind dabei, mehrere Pilotprojekte mit engagierten Partnern zu planen, wo wir eigentlich, dass wir ein Muster machen, wo man mit mehreren Akteuren zusammenarbeitet, weil immer, also damit eine Schule beginnt, mit Robo-Wunderkind zu arbeiten. Also es gibt Lehrerinnen, die sehr stark interessiert sind, aber es gibt auch Lehrerinnen, die Interesse haben, aber auch Angst haben, mit so einer innovativen Technologie zu arbeiten. Und da arbeiten wir in Partnerschaft mit Weiterbildungsorganisationen, die dann Weiterbildungen für Lehrer, Lehrerinnen machen, beziehungsweise wo wir auch selber Weiterbildungen machen. Nur also es braucht immer so ein Bündel von Akteuren, damit eine Schule wirklich aktiv beginnt, mit neuesten Technologien zu arbeiten.
Das bedeutet ja eigentlich, dass die Zielgruppe dieses Spielzeugs ja eigentlich erst in zweiter Instanz Kinder sind. Zuerst müsste sie ja immer die Lehrer oder die Eltern überzeugen, damit sie das Ding kaufen, oder?
Ja, also es ist schon, das Spannende bei uns ist, dass man hat mehrere Gruppen oder mehrere Nutzer und es sind Eltern und Kinder und Lehrerinnen und Kinder. Und eigentlich, also es muss immer beim Kind ankommen, also das ist unsere primäre Nutzer, aber also es gibt einige Gatekeepers davor.
Gut, du hast ja vorher auch gesagt, dass es nicht notwendig ist, dass jedes Kind mal programmieren lernt oder Programmierer wird. Aber welchen Stellenwert hat aus eurer Sicht diese Fähigkeit des Codens heute im Vergleich vielleicht vor 5 oder 10 Jahren?
Also es ist auf jeden Fall sehr viel höheren Stellenwert, weil ich glaube, das Programmieren wird jetzt nicht mehr angesehen als etwas, was nur für geeky Leute vorbehalten ist. Und man kann Programmieren auch in jedem Beruf quasi ansetzen und brauchen. Aber mein Punkt ist, dass also es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Kinder zu Programmierer werden, sondern Programmierfähigkeit ist einfach eine super Tätigkeit, um kognitive Fähigkeiten zu entwickeln. Und wenn wir sprechen von sich sehr schnell ändernde Welt, und das ist die Welt der Technologie, da die Möglichkeit, Grundlagen von Programmieren zu lernen, ist eine von enormer Hilfe, um einfach in dieser Welt sich zurechtzufinden. Deswegen, wieso ich das jetzt ein bisschen anders erkläre, weil das haben wir auch durch unsere Gespräche mit unseren Kunden und mit Eltern gelernt, dass für viele ist es nicht so klar, wieso muss es eigentlich ein Programmierer, also wieso wollen wir alle zu Programmierer machen und das wollen wir eigentlich nicht. Also wir sehen nur die Möglichkeit, zu programmieren als noch eine Möglichkeit für Kinder, ihre Kreativität auszuleben. Und vor allem durch Technologie kann man die Kreativität wirklich auf ganz andere Art und Weise ausdrucken. Und das finden wir super cool und das wollen wir eben unterstützen.
Du hast vorher auch gesagt, dass so bis zu 100.000 Kinder möglicherweise schon in Berührung mit diesem Gerät gekommen sind. Habt ihr euch das am Anfang ausmalen können, wie ihr gestartet seid? War das der Plan, dass man irgendwann mal 100.000, 1 Million Kinder begeistern kann mit diesem Spielzeug?
Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel war schon, dass wir in Millionenhöhe kommen und ich glaube, wir sind gut unterwegs in diese Richtung. Ja, das ist ganz, ganz spannend, wenn man bedenkt, dass man vor allem also durch Schulsystem ganz viele Kinder erreichen kann. Also das finden wir super cool und deswegen wir sind sehr, wir arbeiten hart daran, damit man in Deutschland und in Österreich Robone Kind mehr in Schulen findet. Aber lustigerweise, Robone Kind ist in mehreren Schulen im weiteren Ausland, nicht im deutschsprachigen Raum.
Wo sind die wichtigsten Märkte für euch?
Wir sind gut vertreten in den USA, Großbritannien, Russland, Hongkong und von Skandinavien. Wir haben so ganz gute, spannende Partner in Schweden und Finnland, wo wir auch schon mehrere Schulen haben, die mit Robone Kind arbeiten. Es ist einfach, wenn man vergleicht, also wie viel Mühe wir uns in Österreich und Deutschland geben und wie viele Schulen wir bis jetzt hier erreicht haben, es ist nicht vergleichbar mit der Nachfrage, die auf uns aktiv kommt aus anderen Ländern. Aber ja, wir bleiben dran.
Okay, das klingt so, als wenn die Schulen im deutschsprachigen Raum ein bisschen zu konservativ sind, um sich da noch voll auf sowas einzulassen.
Es ist ein komplexes Problem. Es ist nicht so, dass es nicht Interesse gibt. Es gibt auf jeden Fall Interesse, nur dann, wenn es Interesse gibt, gibt es keine Finanzierung, weil die Budgets sind sehr unflexibel. Das ist wirklich ein komplexes System, aber ich glaube, es ist wichtig auch, dass man klar sagt, die Digitalisierung von Schulen im Dachraum sind circa 7 Jahre hinter Digitalisierung von Schulen in den USA zum Beispiel. 7 bis 8 Jahre mindestens.
Okay, 7, 8 Jahre, das ist ja einige Zeit. Das ist ja ungefähr auch die Zeit, solange es Robowunderkind gibt, wenn ich mich nicht irre. Stimmt das? Kommt das hin?
Also uns gibt es seit Mitte 2014. Ja, das ist schon, ist noch nicht 7 Jahre, aber ja, wir sind auf dem Weg dorthin.
Auf diesem Weg, die letzten Jahre, was waren so die größten Hürden, die ihr nehmen musstet? Im Unterschied zu Software-Startups ist ja Hardware ja nochmal ein ganz spezielles Problem. Man sagt ja nicht umsonst im Startup-Business, Hardware is hard. Ja. Wie hart war es?
Also es ist auf jeden Fall die Tatsache, dass wir von der Idee, die 2014 gab, bis das Produkt bei den Kunden war, die erste Massenserie, also es sind eigentlich 3 Jahre vergangen, also das war schon, zum Beispiel die 3 Jahre waren wirklich hart und das ist ganz normal für Hardware-Industrie, es ist natürlich für viele Software-Projekte ist schwer vorstellbar. Aber für uns, also wir wollten eben einen Roboter, weil also dieses physische Spiel und also für unsere Zielgruppe, und es ist Zielgruppe ab 5 Jahre, physisches Spiel und physische Erlebnisse sind ganz, ganz wichtiger Teil von Lernprozess. Und deswegen, also es war außer Frage, dass wir einen physischen Roboter machen wollen. Und natürlich der Markt, wo wir uns befinden, Education-Markt, ist auch ist nicht der schnellste. Aber ja, also ich glaube, im Sinne vom Namen dieses Podcasts mit Zebra und Unicorns, also wir sind sicher, also wir versuchen eine Zebra zu sein, wo wir wirklich nachhaltig wachsen und nachhaltige Partnerschaften entwickeln. Und zum Beispiel derzeit haben wir Partner, Vertriebspartner in mehr als 20 Ländern und es gibt ein gutes Gefühl. Also wir schaffen eine gute Basis für weiter Wachstum und Entwicklung. Wir haben uns auch ein bisschen in unsere Strategie angepasst, wo wir verstehen, dass die Etablierung vom Education, vom Lernprodukt in jedem Markt braucht eine spezifische, auf den Markt angepasstes Marketing mit lokalen Partnern, mit lokalen Pilotprojekten, mit lokalen Studien. Und das zum Beispiel letztes Jahr haben wir über 10 Preise gewonnen, aber das waren auch 10 Preise in 5 Ländern, weil unsere Strategie ist auch, dass man muss wirklich lokal akzeptiert werden, weil jeder Bildungssystem auch sehr lokal ist. Und wir versuchen das jetzt wirklich so Land nach dem Land abzuarbeiten.
Gratulation, also 10 Preise in einem Jahr gewinnen, das ist natürlich eine starke Sache. Okay. Ihr habt ja 2020 auch auf euch aufmerksam gemacht. Ihr habt auch eine sehr, sehr große Förderung durch die EU bekommen. Ich glaube, mehr als 1 Million Euro. Wie ist da dazu gekommen und was macht ihr mit dem Geld?
Ja, die Förderung ist ein Teil vom Horizon 2020-Programm und das ist für Innovation Champions, europäische Innovation Champions. Es ist eine Turbo-Förderung, weil es natürlich also sehr viel ermöglicht. Es war auch eine sehr harte Auswahl. Also wir sind eine von 36 Unternehmen aus 2600. Und Auswahlkriterien waren, es wurden gesucht, Deep Tech Champions, also Unternehmen, die an Technologieprodukten arbeiten, wo die Technologie auch so innovativ ist, dass der Markt etwas länger braucht. Und es ist natürlich eine super, also super Unterstützung für unser Team und auch, weil die Produktentwicklung geht weiter. Also wir fokussieren uns derzeit auf die Weiterentwicklung von Lerninhalten und wie wir die Learning Journey zu Hause besser unterstützen können. Zu Hause, aber auch im Klassenzimmer. Weil wir haben auch nach ersten 2 Jahren auf dem Markt, haben wir gesehen, es gibt einfach nicht genug Lehrer, dass sie in jedem Klassenzimmer Robotik und Programmieren unterrichten können. Aber es gibt schon viele Lehrerinnen, die eben Interesse haben, nur sie brauchen Unterstützung. Und jetzt schauen wir, dass wir unser Produkt so weiterentwickeln, dass eher dieses autodidaktisches Lernen unterstützt.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Bevor die Kinder programmieren lernen, müssen sie ja die Lehrer auch können. Wie weit ist Europa da? Es gibt natürlich nicht genug Lehrer, die das können, aber wie schaut es da aus? Wie entwickelt sich das?
Ja, aber wie gesagt, das ist immer, also zum Beispiel das, was wir mit RoboWunderkind machen, das sind Grundlagen von Programmieren und auch Design Thinking und Robotik. Und eigentlich, also die Haupthürde ist nicht programmieren können, sondern keine Angst haben. Also die Angst von der Technologie ist eigentlich das, was abhält, Erwachsene abhält und Lehrerinnen abhält. Also wenn ein Kind mit 5 Jahren die Grundlagen von Programmieren lernen kann, mit RoboWunderkind, dann kann ein Erwachsener. Selbstverständlich auch. Und man braucht eben die Unterstützung für Lehrerinnen, dass sie ihre Angst abbauen. Und es gibt die Modelle, weil wir können immer viel abschauen aus anderen Ländern, wo wir präsent sind. Es gibt ein verbreitetes Modell, wo man in jeder Schule einen Technology Supervisor oder Technology, also eine Person hat, die nur dafür zuständig ist, alle Lehrerinnen bei der Auswahl von EdTech-Produkten und bei der Anwendung von EdTech-Produkten zu unterstützen. Das finde ich großartig, weil natürlich, also wenn ich das mein ganzes Leben nie auch kein Tablet in der Klasse verwendet habe und jetzt auf einmal bekomme ich ein Tablet, was mache ich damit? Und ich finde es ganz wichtig, dass man eben solche Anlaufstellen schafft und die Finanzierung dafür schafft. Und was noch spannend ist, zum Beispiel in den USA derzeit, prozentuelle Aufteilung vom Budget ist so für Schulen, dass man hat mehr Budget für Weiterbildung von Lehrerinnen als für Anschaffung von verschiedenen EdTech-Produkten. Und das finde ich wirklich eigentlich, das war für mich ziemlich überraschend, aber das war auch eine Aussage, weil also es reicht einfach nicht genug, ganz viele Computers und Tablets zu kaufen und EdTech-Produkte, wenn Lehrerinnen damit das nicht anwenden können, die Investition ist das nicht wert. Und deswegen wird wirklich, wirklich sehr viel investiert in die Weiterbildung von Lehrerinnen und wir haben zum Beispiel mit unserem Partner in den USA auch so ein Weiterbildungsprogramm entwickelt, die Lehrerinnen eben kaufen können und sie können entweder online das machen oder ja, nach Corona, also derzeit ist es alles nur online, aber man kann eigentlich auch physisches vor Ort so Weiterbildungsprogramme für RoboWunderkind kaufen. Und ich glaube, wir sind in Österreich, sind wir eher auf dem Niveau, dass wir derzeit schauen, auf wie man zuerst Equipment bekommt in die Schule, aber man sollte eigentlich schon jetzt auch daran denken, wie man sehr intensiv in die Weiterbildung investiert von Lehrerinnen.
Na, definitiv ein wichtiger Punkt, Weiterbildung der Menschen, die ja am Ende die Kinder dann unterrichten. Letzter wichtiger Punkt, den ich auch gerne besprechen würde, ist, du hast das ja vorher schon erwähnt, ihr seht euch ja mehr als Zebra, denn als potenzielles Unicorn. Wie schaut es bei euch in Sachen Nachhaltigkeit aus? Die Produktion dieser Hardware, wie funktioniert das? Gibt es da auch ein Ökosiegel für euch oder sowas?
Ja, aber ich würde gerne noch präzisieren, weil die Unicorns in Education, es sind normalerweise Unternehmen, die über 15 Jahre alt sind. Und also es, man kann in Education, man braucht einfach Zeit. Also deswegen, also in dem die Unicorns, die man sich so vorstellt, dass sie innerhalb von also ja, Clubhouse-Wachstumsrate ist einfach im Educational System ist nicht möglich. Aber also in Bezug auf Sustainability, natürlich, wir müssen auch offen sein, dass, also wir produzieren in China und es ist natürlich, wir kennen zwar unsere Produktionsstätten sehr gut, wir kennen die Bedingungen dort. Ich und unsere CTO hat 2 Jahre lang in China gelebt und ich war 7 Monate lang in China und habe auch einige Tage und Abende in unserer Fabrik verbracht, weil ja, also ich kenne die Schicht, die bis 23 Uhr geht. Und es ist vergleichbar mit osteuropäischen Arbeitsbedingungen. Also wir produzieren in Shenzhen und aber natürlich die wie wir eigentlich die Sustainability für uns sehen, also unsere Robo-Wunderkind ist ein Spielzeug, das mit dem Kind wächst. Und wir haben Nutzer, die das Produkt, den Roboter vor 2 Jahren gekauft haben und dann, also sie wachsen, entwickeln sich und kommen zurück und machen noch spannendere Sachen mit Robo-Wunderkind. Und das ist unsere Idee auch, dass man mit dem Spielzeug und durch Weiterentwicklung von Programmieroberflächen und Weiterentwicklung von Lerninhalten, dass man ein Lehrergebnis über die Jahre schafft und so eigentlich ja, also das Consumerism angeht, indem dass man mit dem gleichen Spielzeug sehr lange sich beschäftigen kann.
Okay, das ist natürlich ein cooler Ansatz, wenn man sagt, ein Spielzeug anbieten, das nicht nur einen Monat gespielt wird und dann irgendwo in einer Lade verschwindet, sondern dass das halt mit dem Kind mitwächst. Noch eine letzte Frage. Unser Podcast heißt ja auch Zebras und Unicorns. Vor ein paar Jahren, kann ich mich erinnern, da gab es eine April-Scherzmeldung, dass Robo-Wunderkind von Lego gekauft wird. Hat natürlich nicht gestimmt. Aber ist das noch ein Ziel von euch, dass ihr mal zu so einem großen Spielzeugkonzern dazugehört oder wollt ihr lieber eigenständig bleiben?
We'll leave, we'll see. Aber ich kann sagen, dass also für uns der Fokus ist auf einem ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Also, und das bedeutet auf einer Seite ein Produkt, das Nutzer glücklich macht und auch eine nachhaltige Nachfrage hat. Das ist für uns Nummer 1 Priorität und auch also unsere Mission ist Kindern die Möglichkeit, also Kindern die Fähigkeiten beizubringen, die für die Zukunft wichtig sind. Und da sehe ich eben, also je mehr Kinder wir erreichen können, desto besser. Deswegen sind wir eigentlich mit mehreren potenziellen Corporate Partners oder eben Strategic Investors im Kontakt und auch es gibt Gespräche über potenzielle Kooperationen, weil für uns natürlich ist ganz wichtig, dass wir möglichst viele Kinder erreichen und unseren Impact so maximieren und ja, daran arbeiten wir.
Okay, das klingt nach einer spannenden Zukunft, klingt auch danach, dass wir auch noch weiterhin viele News über Robo-Wunderkind hören und sehen und lesen werden. Anna, vielen Dank fürs Gespräch über, ja, Programmieren, über das Spielzeug der Zukunft und über eure Sichtweise auf das Thema Zebras und Unicorns. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Jakob.
Ja, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Das war es mit der heutigen Folge von Zebras und Unicorns. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei euch melden. Bis dann und ciao.